Lassen Sie mich nun, meine Damen und Herren, über die außenpolitische Situation der Bundesrepublik und den daraus zu ziehenden Folgerungen sprechen. In den vergangenen 4 Jahren, es war am 5. Mai 1955, hat die Bundesrepublik ihre Souveränität zurückgewonnen. Damit ist ihre außenpolitische Bedeutung, aber auch ihre Verantwortung von Jahr zu Jahr größer geworden. Obwohl wir nicht zu den Großmächten gehören, ist die Haltung der Bundesrepublik und sind ihre außenpolitischen Entscheidungen vielfach von solchem Gewicht, dass wir diese Entscheidungen nur nach sehr sorgfältigen Überlegungen im Rahmen der Politik der freien westlichen Völker treffen dürfen. Um ein realistisches Bild der außenpolitischen Lage der Bundesrepublik zu zeichnen, ist es notwendig, es in den umfassenden Rahmen der weltpolitischen Situation zu stellen. Die Sowjetunion, meine Damen und Herren, feiert in diesem Jahre ihr 40-jähriges Bestehen. Es kann nach allen uns zugegangenen Berichten und Veröffentlichungen kein Zweifel darüber bestehen, dass es dem sowjetrussischen Totalitarismus gelungen ist, einer Bevölkerung von rund 200 Millionen Menschen den eigenen Willen, das Vertrauen zur eigenen Kraft zu nehmen und sie zu einer Masse zu machen, die sich von diktatorischen Kräften beliebig formen und verwenden lässt. 40 Jahre der Gewaltherrschaft haben im russischen Volk die Fähigkeit einer eigenen Willensbildung zerstört. Es ist Machthabern im Kreml gelungen, diese riesigen Volksmassen auf Ziele auszurichten, die ebenso sehr der kommunistischen Ideologie wie dem Panslawismus angehören. Das, meine Damen und Herren, ist eine sehr ernste Tatsache, an der wir nicht vorbeigehen können. Seit 1945 hat die Sowjetunion in den osteuropäischen Staaten 100 Millionen Menschen gewaltsam unterworfen und sie arbeitet mit Zähigkeit daran, auch diese Menschen in den Zustand völliger geistiger, militärischer und wirtschaftlicher Entschlusslosigkeit zu versetzen. Das vergangene Jahr hat durch die Vorgänge in Polen und den heroischen, aber erfolglosen Freiheitskampf in Ungarn gezeigt, dass in diesem Teil des sowjetischen Machtbereichs zwar noch Menschen leben, für die die Begriffe Freiheit und Selbstständigkeit eine lebendige Bedeutung besitzen. Es scheint aber der Sowjetunion gelungen zu sein, ihre Macht auch im osteuropäischen Raum erneut fest zu stabilisieren. Setzen. Sie hat während der Suezkrise im Herbst 1956 zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg ihren ehemaligen Verbündeten Großbritannien und Frankreich unverblümt mit dem Einsatz atomarer Waffen gedroht und damit ihren Anspruch angemeldet, bei allen auf der Welt entstehenden internationalen Konflikten mit dem vollen Einsatz machtpolitischer Mittel ein entscheidendes Wort mitzusprechen. Betrachtet man die Vorgänge der letzten Jahre, so geht daraus für den aufmerksamen Beobachter der Entwicklung hervor, dass die Sowjetunion nach wie vor die allein entscheidende und militärisch aggressive Macht im gesamten Ostraum ist. Die inneren Machtkämpfe in der führenden Schicht ändern daran bis auf Weiteres nichts. Diesem festgefügten Block im Osten steht die westliche freie demokratische Welt in ihrem Kampf um die Erhaltung der staatlichen und der individuellen Freiheit gegenüber. Die Spannung zwischen diesen beiden Lagern hat sich in den letzten Jahren nicht vermindert, sondern verschärft. Es gibt kaum ein internationales Problem von Bedeutung, das nicht von dieser West-Ost-Spannung überschattet wird. Die westliche Welt ist, gemessen an ihrer Menschenzahl, ihrer geistigen Entwicklung, ihrem militärischen und wirtschaftlichen Potenzial, dem ihr gegenüberstehenden Ostblock erheblich überlegen. Voraussetzung aber für die Aufrechterhaltung und für das Wirksamwerden dieser Überlegenheit ist allerdings die Zusammenfassung aller Kräfte der freien Welt unter einer energischen und gleichzeitig ruhigen und weisen Führung. Diese Führung kann und muss nach den gegebenen Verhältnissen in den Vereinigten Staaten, in den Händen der Vereinigten Staaten, als der weitaus stärksten Macht des Westens liegen. Es bedarf daher bei allen Völkern, die das Ideal der Freiheit zur Grundlage ihrer Politik und ihres individuellen Lebens gemacht haben, eines großen Maßes der Selbstbeschränkung des nationalen Egoismus, einer tiefen Einsicht in die Notwendigkeit einer einheitlichen westlichen Politik und des Willens zu großen Opfern. Es fehlt aber, meine Damen und Herren, das möchte ich hier, nachdem ich Ihnen dieses sehr ernste Bild der außenpolitischen Lage gegeben habe, nicht auch an hoffnungsvollen Zeichen. Die Einheit Europas hat durch die Gründung der Westeuropäischen Union, durch den wirtschaftlichen Zusammenschluss in der Montanunion, durch die Unterzeichnung der Verträge über Euratom und den gemeinsamen Markt und durch die Bestrebung für die Bildung der großen europäischen Freihandelszone erhebliche Fortschritte gemacht. Darüber hinaus sind im Atlantischen Defensivbündnis unter Führung der Vereinigten Staaten 15 Nationen zusammengeschlossen, die auf militärischem Gebiet zu einer weitgehenden Einheit gelangt sind und deren gemeinsames Denken in politischen Fragen ebenfalls große Fortschritte aufweist. Wenn ich trotzdem heute meine Stimme in ernstem Tone erhebe, in dieser Entwicklung ohne Zögern, mit größter Energie und Zielstrebigkeit fortzuschreiten, dann tue ich das, weil ich von der Sorge erfüllt bin, dass die freien Völker dieser Welt ihre Freiheit verlieren würden, wenn sie den jetzigen Zustand in der Welt als eine nicht zu ändernde Tatsache hinnehmen und in eine Periode der Schwäche und der Uneinheitlichkeit gegenüber der einheitlichen, bedenkenlosen und in reinem Machtstreben befangenen Politik des Ostens abgleiten würden. Ich begrüße und unterstütze daher bereitwilligst alle Maßnahmen, die zu einer engeren politischen Zusammenarbeit der freien Völker führen, weil diese Zusammenarbeit uns stärkt, den Gegner aber entmutigt und friedenswillig macht. Mit großer Genugtuung erfüllt mich die bevorstehende Zusammenkunft der NATO-Länder in Paris. Ich bin überzeugt, dass diese Zusammenkunft ein großer Erfolg der Völker der freien Welt werden wird. Die absolute Notwendigkeit eines gemeinsamen Handels im Westen wird uns aber noch durch ein anderes Phänomen vorgeschrieben, das erst im letzten Jahrzehnt unserer Geschichte entstanden ist. Im Gegensatz zu früheren Geschichtsperioden, in denen die Politik sich der technischen Entwicklung bedient und sie vorantrieb, treibt heute in rasendem Tempo die Entwicklung der Technik die Politiker in entscheidender Weise zu Entschlüssen. Die Meldung über den Abschuss einer weitreichenden Rakete oder die Entsendung eines künstlichen Erdtrabanten durch die Sowjetunion beeinflusst das Denken und die politischen Entschlüsse der Regierungen in starkem Maße. Dieser gefahrvolle Zustand kann nur überwunden werden, wenn die westliche Welt immer wieder alle nur denkbaren Anstrengungen macht, um zu keinem Zeitpunkt in der Zukunft in der technischen Entwicklung durch die totalitären Staaten überflügelt zu werden. Und wenn es gelingt, unter den Völkern und Regierungen des Westens eine klare, konsequente, gemeinsame Politik zu entwickeln, in die sich die waffentechnischen Fortschritte einordnen lassen. Das ist eine schwere Aufgabe, die zu bewältigen es aller Anspannung der geistigen und seelischen Kräfte bedarf. Ich glaube, dass die deutsche außenpolitische Situation nur dann verstanden werden kann, wenn man sie in diesem Rahmen sieht. Das gilt auch in erster Linie für die Wiederherstellung der staatlichen Einheit Deutschlands. Wir alle leben in Westdeutschland unter der Bedrückung, dass 18 Millionen Menschen in der sowjetisch besetzten Zone in Ostberlin nicht nur durch eine willkürliche Grenzziehung von uns abgetrennt sind, sondern, was noch weit schlimmer ist, unter einem entwürdigenden, unmenschlichen System der Willens- und Freiheitsberaubung leben. Die Haltung der Sowjetunion in den vergangenen Jahren hat nicht die geringsten Anzeichen dafür erkennen lassen, dass man im Kreml bereit ist, diesen Deutschen die Freiheit zurückzugeben. Die deutsche Bundesregierung hält daran fest, dass sie allein die Sprecherin der 18 Millionen Deutschen in der Sowjetzone ist und dass die Wiederherstellung der deutschen Einheit eine Verpflichtung der vier Großmächte ist, aus der sie von dem deutschen Volke nicht entlassen werden kann. Eine Verpflichtung, meine Damen und Herren, die noch im Jahre 1955 auch von Sowjetrussland sowohl in Genf als mir gegenüber in Moskau ausdrücklich anerkannt worden ist. Es ist unsere Überzeugung, dass nur die Befreiung der sowjetisch besetzten Gebiete Deutschlands von der bedrückenden Gewaltherrschaft auf lange Sicht gesehen Europa Frieden und Freiheit bringen kann. Voraussetzung für diese Befreiung und die Einlösung der vier Mächte Verpflichtung Gesamtdeutschland gegenüber ist eine allmähliche Minderung und schließlich Beseitigung der westöstlichen Spannung. Die Bundesregierung hat daher die Bemühungen der Westmächte, mit der Sowjetunion zu einem Abrüstungsabkommen zu gelangen, mit aller Intensität unterstützt. Es ist tief zu bedauern, dass sich die Sowjetunion nicht entschließen konnte, die außerordentlich großzügigen und weitgehenden Vorschläge für ein umfassendes Abrüstungsabkommen, die von den Westmächten auf der Konferenz in London gemacht wurden, anzunehmen oder mit annehmbaren Gegenvorschlägen zu beantworten. Wir geben aber die Hoffnung nicht auf, dass das Ziel einer allgemeinen kontrollierten Abrüstung durch Stetigkeit, Konsequenz und Verhandlungsbereitschaft in den kommenden Jahren erreicht wird. Ich stütze diese Hoffnung auf die Überlegung, dass es der westlichen Welt gelingen müsste, die Sowjetunion davon zu überzeugen, dass sie und ganz besonders auch wir Deutschen nicht die Absicht haben, eher mit Waffengewalt oder mit politischem Druck die eigenen politischen und wirtschaftlichen Auffassungen aufzuzwingen. Ebenso wenig, meine Damen und Herren, wie die westliche Welt sich jemals dazu verstehen kann, dem militärischen, politischen, propagandistischen Druck der Sowjetunion nachzugeben. Wenn die Sowjetregierung sich von ihrem völlig unbegründeten Misstrauen gegenüber dem Westen befreien könnte und wenn sie sieht, dass ihr Streben nach Beherrschung der Welt unrealistisch ist, wird es möglich sein, auf der Welt einen Zustand zu schaffen, der es allen Völkern erlaubt, frei von fremder Unterdrückung und frei von Lebensangst zu existieren. Obwohl die Sowjetunion, meine Damen und Herren, die entscheidende Macht des Ostens ist, hat die Bundesregierung nicht versäumt, ihre Aufmerksamkeit auch dem Verhältnis zu den übrigen osteuropäischen Staaten zuzuwenden. Der Warenaustausch zwischen der Bundesrepublik und diesen Staaten ist in den Jahren von 1953 bis 1956 um 195% gestiegen. Und die ersten 8 Monate des Jahres 1957 haben eine weitere Steigerung um 21% gebracht. Ich möchte an dieser Stelle mit allem Nachdruck erklären, dass wir entschlossen sind, auch mit den osteuropäischen Völkern für alle Zukunft in guten, nachbarlichen Beziehungen zu leben und die Fragen, die noch zwischen uns offen sind, nur auf friedliche, gerechte und menschliche Weise zu lösen.